Wirtschaft. Das bedeutet stetiges Wachstum, privat gehaltenes Eigentum und Profitmaximierung. Oder? Die Hochschule Alanus lehrt seine Studierenden ein kreatives, pluralistisches Denken über Wirtschaft. Statt eines Weges gibt es viele verschiedene, um Unternehmen zu organisieren und Innovationen zu schaffen. Wir sprechen heute mit Professor Katrin Böhm und Alumni Thorsten Seidler von der Alanus Hochschule und erkunden, wie interdisziplinäre Ansätze, insbesondere die Verbindung von Kunst und Wirtschaft, neue Perspektiven und Methoden in der Unternehmensführung eröffnen. Wir, das sind Simon und Thomas von Impact of Works. Ihr hört die 9. Folge von Future Trails, einem Podcast, bei dem sich alles um die Frage nach Wirksamkeit dreht und um Menschen, die heute bereits in die Zukunft schauen und Wege dorthin finden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Trails. Heute eine wieder, für mich, eine ganz besondere Folge, die unter dem Titel Wirtschaft neu denken läuft. Und das wollen wir ein bisschen rausfinden. Natürlich stellt sich die Frage, naja, Wirtschaft neu denken. Wie denken wir eigentlich jetzt gerade Wirtschaft? Wie blicken wir da drauf? Und kann das so weitergehen? Was sollte sich ändern? Was wären so Möglichkeiten? Wir haben Gäste dabei. Diesmal wieder zwei Gäste. Einmal, total toll, dass du dabei bist, Professor Katrin Böhm und den Studierenden Torben. Also erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke.
Und wir würden auch gleich mal gerade fragen, Katrin Böhm, jetzt habe ich dich gerade schon als Professorin tituliert. Wo lehrst du genau was?
Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin, komplizierter Titel, Professorin für Kunst im Unternehmenskontext. Und ich unterrichte am Fachbereich Wirtschaft der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn. Und sagen wir mal, das ist eine besondere Professur. Künstlerinnen sind nicht so oft in BWL-Fachbereichen anzufinden als Professorinnen. Und das sagt sehr viel über unsere Hochschule aus. Nämlich, dass wir interdisziplinär Wirtschaft eben neu denken und dann auch neu machen wollen.
Als Hochschule und Torben, du bist Student bei Katrin.
Genau, ich war Student, also Bachelor dort absolviert letztes Jahr. Genau, Katrin hat auch meine Bachelorarbeit betreut gehabt in dem Bereich, wo ich eben Bachelorarbeit geschrieben habe. Und jetzt studiere ich aber aktuell den Master anknüpfend an das Studium in Freiburg, Betriebswirtschaftslehre, so in die Spezialisierung Non-Profit-Management. Aber davor eben studiert an der Alanus Hochschule im Bereich Wirtschaft neu denken. Ja.
Ja, ich hatte ja das Glück, hier euch besuchen zu dürfen an der Alanus, um mal so einen Eindruck zu bekommen. Ich glaube, ihr habt zwei Campus. Jetzt weiß ich gar nicht, was in der Plural von Campus. Campi. So, und einer ist eben da oben und der eine ist da unten. Der untere, das wirkt schon eher so, wie man sich halt so Universität irgendwie vorstellt. Wir haben alle irgendwie Bilder im Kopf. Manche sind mehr betonlastig und andere sind irgendwie schöner und gründerzeitmäßiger. Euer Campus oben auf dem Hügel ist irgendwie anders und irgendwie so gar nicht, wie man erwartet, wie irgendwie so eine Hochschule eigentlich so ist. Und als wir da damals ankamen zum Tag der offenen Tür, ging erstmal irgendwie so, weiß ich nicht, das Herz auf. Ne? Es war irgendwie total angenehm, ganz viel Grün, Gebäude verstreut, ein Bauernhof spielt da eine gewisse Rolle. Was hat das mit der Alanus Hochschule auf sich? Was ist das für ein Ort?
Ja, also das ist tatsächlich auch spannend, wenn man so in der Gemeinde Alfter fragt. Die begleitet das natürlich schon sehr lange mit der Alanus Hochschule und die Gründung auch vor, ja, nun etwa 40 Jahren, 30 Jahren, haben sie dort oben den Bauernhof gefunden. Also eine Gruppe von Menschen, die einfach gesagt haben, wir wollen die Kunst eigentlich neu greifen und zusammenführen. Also eigentlich wieder die verschiedenen Kunstbereiche zusammenführen und da eine Hochschule anbieten. Damals war noch nichts mit Wirtschaft oder Wirtschaft neu denken. Da hat man noch gar nicht dran gedacht. Das hat angefangen mit den Künsten. Und die wurden natürlich auch schräg beäugt von den Alfteranern. Ich weiß gar nicht genau, wie man sagt. Also die Menschen, die in Alfter gelebt haben. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Die haben waren erstmal nicht eine staatlich anerkannte Hochschule, haben dann 10 Jahre später Richtung Akkreditierung, dass die Akkreditierung auch bekommen und haben dann eben in den so 2000er Jahren bis 2010 haben sie angefangen, sich zu überlegen, so wo geht eigentlich der Trend in der Gesellschaft auch hin, wo sind die großen Herde, die wir irgendwie bearbeiten müssen. Und dann haben sie angefangen mit den Wirtschaftsstudiengängen, genau, und das hat angefangen mit Wirtschaft neu denken, dieser Verzahnung von Wirtschaftsstudiengang Praxis und Kunst, künstlerischem Handeln und der künstlerischen Haltung, sozusagen aus dem Background der bisherigen Erfahrungen mit den Kunststudiengängen, das zu verknüpfen. Und dann ist dieser zweite Campus dazugekommen, weiter unten eben, der so ein bisschen moderner aussieht, der eben neu gebaut wurde. Also nicht jetzt ein altes Bauernhaus, was renoviert wurde, das ist eben oben, genau. Deswegen ist es da auch, da halten wir uns tatsächlich vom Campus 2, ich habe eben dann am Campus 2 studiert, unten, und halten uns immer total gerne oben auf, weil es einfach mit dem Grün und mit den verschiedenen kleinen Ecken und der Austausch, der dann da irgendwie nochmal ein bisschen lockerer geht, als weil es einfach mehr so an, also sich anbietet, sich da auszutauschen und zu vernetzen. Genau, das ist so ein bisschen so grob die Geschichte. Und ich bin dann 2020 dazugekommen am Campus 2. Da gab es dann mittlerweile schon 3 Wirtschaftsstudiengänge und mittlerweile gibt es sogar 5. Also es ist sozusagen stetig gewachsen.
Wie muss ich mir so einen Lehrplan genau vorstellen, wenn es ja um die Verschränkung von Wirtschaft und Kunst geht? Was mache ich da eigentlich genau bei euch?
Torben hat es ja gerade gut erzählt und schön, dass du denkst, die Hochschule ist 30 oder 40, die ist tatsächlich 51 Jahre alt, aber schön, dass wir jünger wirken, als wir sind. Curriculum, der Studienverlaufsplan ist natürlich interdisziplinär aufgebaut. Klar, das ist ja im Herzen dessen, was wir machen, auch weil wir eigentlich eine Kunsthochschule sind. Inhaltlich ist da natürlich viel drin, ne? Also wir bilden ja für die Praxis aus, also sagen wir mal so die Grundlagen Unternehmensführung, Grundlagen Bilanzierung, all die Sachen, die man denkt, okay, die brauche ich ja, wenn ich ein Unternehmen will. Und dann kommen aber eben die künstlerischen Fächer dazu oder aber auch die organisatorischen Fächer oder Fächer, die sehr viel stärker mit Transformation zu tun haben. Und die Kunstfächer sind tatsächlich einfach fest eingebaut, genauso wie Mathe fest eingebaut ist, ja. Und die bauen aufeinander auf. Ja, ich würde mal sagen, viele unserer Studierenden sind natürlich irgendwie kunstaffin, viele auch nicht, ne? Ich sage mal so ein bisschen so wie Mathe. Man hat in der Schule gesagt bekommen, du bist gut oder du bist nicht gut. Und das haben wir vor uns, ne? Wenn wir einen Kurs anfangen. Und jetzt hole ich ganz kurz aus mit der Kunst, damit ihr so ein bisschen ein Bild bekommt. Kunst kann natürlich vieles sein. Kunst kann ja tatsächlich alles sein. Also wie organisieren wir das in den Studienverlaufsplan? Wir haben da so verschiedene Aspekte, wo wir zum einen gucken, okay, wie kann Kunst die eigene Entwicklung fördern? Ja, sagen wir auch die Inner Development Goals, Future Skills und so weiter. Wir beschäftigen uns auch stark mit künstlerischen Prozessen, die unternehmerische Prozesse begleiten und unterstützen könnten, also kreative Prozessentwicklung und so weiter. Und wir beschäftigen uns aber auch, und da sind Torben und ich dann sehr nahe gekommen, sag mal in der Lehre, was passiert, wenn Kunst zum unternehmerischen Prinzip wird? Also was passiert, wenn Kunst zum Unternehmen wird oder Unternehmen Kunst werden? Auf diesen verschiedenen Ebenen unterrichten wir Kunst immer parallel zu den ganzen anderen Fächern, die immer, immer auf Nachhaltigkeit und regeneratives Wirtschaften ausgelegt sind.
Das wollte ich gerade noch fragen. Du hattest davon gesprochen, dass es interdisziplinär angelegt ist. Kunst haben wir jetzt gerade gehört als ein Fach, was kombiniert wird mit, ich sag mal, BWL oder Wirtschaft. Welche anderen Disziplinen versucht ihr noch zu kombinieren?
Genau, also wir haben ja auch ein Studium Generale, also Philosophie, sozialwissenschaftliche Studien, Kunstgeschichte, Organisationsentwicklung. Also generell sind wir breit aufgestellt. Viel VWL, ja, also relativ viel VWL in einem BWL-Studiengang. Und in den künstlerischen Disziplinen haben wir alles von Darstellender zur Bildenden, Musik, Literatur als Disziplinen untergebracht.
Und die Idee ist, dass ich die beispielsweise Kunst halt nehme, um dadurch letztlich in der Wirtschaft anders zu agieren oder nochmal andere, ich sag jetzt mal, neudeutsch Skills aufgebaut zu haben, die anzuwenden? Oder ist die Idee hinter dem Studiengang schon so, dass ich mich da irgendwann entscheiden kann, naja, gehe ich jetzt doch lieber eher in die Wirtschaft oder gehe ich doch lieber eher in den Kunstbereich hinein?
Also das zweite weniger und zum ersten darf ich was sagen?
Gerne.
Also ich habe ja die Professur, ne, für Kunst und Menschen, die Kunst machen, haben oft einen großen Freiheitsdrang. Mhm. Das heißt, ich möchte der Kunst auch in der Wirtschaft so viel Freiheit wie möglich zulassen. Was du gerade beschrieben hast, ist klar, ne? Wir können mit künstlerischen Methoden Prozesse effizienter oder kreativer machen, die die Wirtschaft, wie sie sind, unterstützen. Und das machen wir auch. Aber unser Hauptanliegen ist, dass wir uns zum einen alle als kreativ sein wahrnehmen, ja, also dass wir uns alle als gestalterisch kompetent wahrnehmen und uns auch als solche Personen wachsen. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Da fällt der Begriff Kunst fast weg. Nämlich die bei uns studieren, da geht es stark darum, Zukunft sinnvoll und Gesellschaft sinnvoll zu gestalten. Also gestalterische Kompetenz, so eine Kernkompetenz der Kunst, ist eine, die wir ganz, ganz stark vermitteln wollen. Da geht es weniger darum, ob unsere Studierenden nach dem Studium Kunst machen, aber sich bewusst und auch bewusst mit Mitteln umgehen können, mit denen sie ihr Umfeld gestalten, sei es eine Firma. Und das Zweite, was tatsächlich auch sehr, sehr wichtig ist, wir versuchen ja, ne, BWL an der Kunsthochschule, wir sind darauf ausgerichtet, Gegensatzdenken zu überwinden. Ne? Also entweder es ist kognitiv oder es ist sinnlich. Und das ist natürlich über die Kunst ganz einfach zu erreichen, weil die Kunst ja fast ausschließlich über ästhetisches Wissen und ästhetische Erfahrung Entscheidungen trifft. Das machen wir alle ständig, ja, in unserem täglichen Leben treffen wir ständig ästhetische Entscheidungen. Der Kuchen schmeckt mir nicht, ich esse was anderes, blödes Beispiel. Aber das wird natürlich als Entscheidungsprinzip in der Wirtschaft wenig wahrgenommen. Da geht ein Trend hin, ja, also Embodied Management, ästhetische Führung. Und das unterstützen wir ganz stark mit unserem Kunstanteil, dass wir sagen, ästhetisches Wahrnehmen, ästhetisches Wissen und Entscheidungen aufgrund von ästhetischem Wissen sind Alltag und wir machen sie expliziter und selbstverständlicher. Das kann man dann Kunst nennen, das kann man Ästhetik nennen, das kann man Kreativität nennen. Da bin ich relativ schmerzlos, aber der Wunsch, dass alle, die aus der LANUS, aus unserem Fachbereich rausgehen, sich als aktiv, kreativ, gestaltend wahrnehmen und da auch Lust dran haben, das ist unser Ziel mit der Kunst.
Hättet ihr so ein, also dann, du hast gerade davon gesprochen, dass ihr versucht, eine gestalterische Kompetenz zu fördern durch das, was ihr an der Uni, an der Hochschule anbietet, was ich, sag mal, sehr positiv betrachte hinsichtlich Unternehmertum, weil ich glaube, dass da viel gestalterische Kompetenz notwendig ist. Habt ihr vielleicht so ein, für unsere Zuhörerinnen, ein konkretes Beispiel? Also was ist eine typische gestalterische Kompetenz, die ich vielleicht durch die Auseinandersetzung mit Kunst hineintransportieren kann, in, ich sag mal, herkömmliche unternehmerische Prozesse oder Dinge, die dann so im Alltag anfallen?
Da sind wir jetzt vielleicht ganz schön bei dem gemeinsamen Thema, Torben, ne?
Genau, ich könnte sozusagen jetzt über meine Bachelorarbeit auch sprechen. Da habe ich diese Kompetenzen oder da bestimmte Bereiche auch untersucht. Da allerdings eher auf der theoretischen Ebene, vielleicht als Einstieg, so ein praktisches Beispiel aus meiner Erfahrung eben im Bachelor dort. Also es gab mehrere sehr, sehr schöne Momente mit den Kommilitonen und tatsächlich sind auch die mit Kunst und künstlerischem Handeln zu tun haben, jetzt am meisten in Erinnerung, weil es da eben auch sehr irgendwie breit so das menschliche Sein auch angesprochen wurde, also viel auch auf der emotionalen Ebene. Und das Erste, was ich da vielleicht nennen kann, ist das Schauspielwochenende. Also ganz am Anfang im ersten Semester, sagen alle Studierenden lernen sich gerade kennen, sind neu an der Hochschule. Und dann hat man erstmal ein gemeinsames, intensives Schauspielwochenende. Da gibt es dann verschiedene andere Künste, die wir kennenlernen können. So, aber Schauspiel war das Erste. Und da geht es dann um ein paar Grundlagen der Schauspieltechnik, also sozusagen Präsenz auf der Bühne, irgendwie Spontanität mit bestimmten Situationen, irgendwie so ein kleines Theaterstück kreieren mit verschiedenen Elementen. Und das, was für mich besonders war und was ich eben auch noch so in Erinnerung habe, ist, am Ende hat jede Gruppe so ein kleines Mini-Theaterstück aufgeführt und mehr so, nicht so konkret eingeübt, sondern spontan aus dem, was so entstanden ist, aus dem Moment, also mehr so ein kreatives Schauspiel, weniger mit Sprache und Dialog, mehr auch mit Bewegung. Und ganz am Ende durften wir dann alle einzeln nacheinander nach vorne gehen, vor die Gruppe uns stellen Und dann haben alle einmal applaudiert und wir haben uns sozusagen vor der Gruppe verbeugt. Und das war so ein Element von Wertschätzung und also gegenüber dem, was dort gespielt wurde. Und nicht jetzt, weil da jemand eine hohe künstlerische, schauspielerische Leistung gebracht hat, sondern einfach sich getraut hat, das, was gerade in ihm so präsent war an Bewegung, vielleicht an Mimik, vielleicht an irgendeiner körperlichen Ausdrucksweise, das einfach dargestellt hat und das wurde wertgeschätzt und das war genau gut in dem Rahmen. Und das ist also so eine Kompetenz, sich zu trauen, da Mut zu haben, Selbstvertrauen zu haben. Das war damals für die ganzen Studenten, glaube ich, also für uns war das total prägend, weil uns das als Gruppe sehr stark zusammengebracht hat. Und das hat sich aber dann durchgezogen durchs Studium, sich sozusagen immer wieder zu trauen mit Dingen, wo man dann erstmal denkt, ja, puh, also ich bin überhaupt kein Künstler, ne? Die meisten, die sozusagen Betriebswirtschaftslehre anfangen zu studieren, die würden jetzt nicht sagen, dass sie groß künstlerische Begabungen haben, aber darum geht es letztendlich nicht, irgendwie ein perfektes Bild zu malen oder schauspielerisches Talent dazu haben, sondern sich einfach auch zu zeigen mit dem, was in einem lebt und das den anderen zu zeigen und da ein gewisses Selbstbewusstsein, aber auch ein Selbstwert darin zu sehen und dass die anderen das auch honorieren. Und das war durch diesen Schauspielkurs irgendwie total wunderbar zu sehen. Und das ist das, was eben Katrin vorhin gemeint hat mit der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist vor allem diese eine Ebene, aber später im Studium kommen dann auch noch so diese Transferfragen. Also was hat das dann im Unternehmen konkret zu tun, diese Kompetenzen sozusagen zu lernen, von denen ich jetzt mal da eine mir rausgegriffen habe.
Ja, super, danke, Torben. Ich würde noch ganz drei Gedanken hinzufügen. Ein wichtiges Lernen ist sich auf Prozess verlassen. Klingt immer so einfach, aber das üben wir in den künstlerischen Modulen tatsächlich, ne? Also wie steuere ich rein über ein Vertrauen in den Prozess und komme zu einem Ergebnis? Das ist ein wichtiges Lernen. Sich trauen, also ich glaube, sich Freiheit nehmen in Gesellschaft, dadurch, dass man Kunst erfahren hat. Und für viele ist aber auch die Tatsache, dass eine Firma auch ein Mittel zur Gesellschaftsgestaltung sein kann, ein wichtiges Ergebnis. Das ist zwar irgendwie klar, da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt Kunst, um das zu verstehen, aber praktisch mit einem kulturellen, sozialkulturellen Anspruch, Unternehmerin zu werden, wird durch das künstlerische Denken üben auch stark, stark gefördert. Ne? Und das ist eben wieder dieser Gestaltungsgedanke.
Den Punkt möchte ich gerade nochmal besonders betonen oder stressen, weil das, was wir erleben, manchmal im Kontext mit der Arbeit mit unseren Kunden, ist, dass es dann zu großen Schwierigkeiten kommt, wenn der unternehmerische Zweck nicht mehr klar ist. Also das, was ich jetzt eigentlich erreichen möchte, inhaltlich erreichen möchte, weil in dem Moment, wo ich mich, sag mal, auf nur das wirtschaftliche Maximieren halt konzentriere, ist es sehr schwierig, konkretere Handlungen abzuleiten, weil potenziell alles ganz viel Geld machen kann. Ne? Also ich sage auch mal schön, dann kann ich auch Lotto spielen, dann habe ich vielleicht auch viel Geld gewonnen. Hingegen, wenn ich halt irgendwo einen inhaltlichen Zweck halt verfolge, meinetwegen auch, um ein gewisses gesellschaftliches Thema weiter voranzutreiben, das kann auch sein, dass ich irgendwie ein Problem von Menschen einfach löse, dann ist das im inhaltlichen Fokus und ich kann daraus viele Dinge ableiten für meine Handlung oder meine Entscheidung, die ich treffen möchte.
Genau. Bei mir resoniert gerade die ganze Zeit, weiß nicht, ob ich da richtig liege, ihr seid ja die Experten, aber ich muss immer wieder an Joseph Beuys denken, an die soziale Plastik. Also wir Menschen als soziales Wesen in der Interaktion, uns eben zu erleben und dort gestaltend zu leben. Und das ist vielleicht etwas, was wir erstmal nicht so unbedingt mit Kunst so verbinden, dass das, was wir machen und das, was wir aufführen, immer etwas ist, was sich gerade mitentwickelt. Und ich bin Teil dessen. Und so habe ich dich gerade auch verstanden, Torben, in diesen Theater, Performances, Improvisationen, sich zu vertrauen, dass das gemeinschaftlich getragen wird, nicht mehr der Einzelne ist der Führer, wie wir das vielleicht in hierarchischen Kontexten kennen. Da gibt es halt den Ansager, der macht das, sondern die Gruppe entwickelt das und lernt gemeinsam eine Kompetenz, sich aufeinander vertrauen zu dürfen, Dinge miteinander entwickeln zu können. So eine Richtung?
Ja, das ist sicherlich auch ja heute viel so gewünscht, auch von Unternehmen zumindest. So irgendwie Mitarbeiter können wieder partizipieren, bringen sich mehr ein, vielleicht, dass das Team irgendwie sich besser gemeinsam ausrichten kann, organisieren kann. Und da sind natürlich dann ganz viele soziale Kompetenzen gefragt, ne? Wie kommuniziere ich miteinander auch bei Konflikten und so. Aber Aber genau, so wie das eben oft so ist, in den bestehenden Strukturen, die wir haben, gibt es dann oft eben doch wieder die Hierarchie, weil man eben gar nicht weiß, wie brechen wir das denn eigentlich auf. Und da ist dieser Fokus auf das soziale Miteinander oder das soziale Lernen. Und dann, klar, die Kunst kann dann da bestimmte Tools sozusagen auch reingeben, also auf der ganz praktischen Ebene, aber erstmal so grundlegend von der Haltung. Einfach, wir sind gestalterische Wesen und wollen ja das soziale Miteinander auch im Unternehmenskontext dann leben und praktizieren. Und genau, da gibt es dann einzelne Unternehmen, die machen sich da auf den Weg. Da hat die Alanus natürlich irgendwie auch ein breites Netzwerk an Unternehmen gefunden, die sich da auf den Weg machen und das ausprobieren und dann neue Wege gehen. Und ich habe dann speziell auch bei Unternehmen, die sich sozusagen dem genossenschaftlichen Gedanken, das fand ich dann auch sehr spannend, also da in die Richtung, weil Genossenschaft natürlich an sich schon mal mehr von der Gemeinschaft ausgeht, ist wohl auch wieder mehr, also wird wieder aktueller, dass Genossenschaften wieder so ins, naja, nicht Rampenlicht, aber sie treten wieder stärker in den Vordergrund in letzter Zeit als Unternehmensform. Finde ich auch spannend zu beleuchten, aus Sicht dieser Frage, mehr soziales Miteinander, mehr gemeinschaftliche Prozesse in Unternehmen. Genau, da setzt die Alanus an und bereitet davor, eigentlich ja.
Das sind ja schon sehr deutliche Formen, ne? Wenn ich in Richtung Genossenschaft oder GmbHs, ne, in so ein, oder vielleicht Purpose-Unternehmen halt mit reingehe. Aber wo du das gerade so von deinen Erfahrungen erzählst, dieses Miteinander und dieses sich erleben, ne, das nächste, was so bei mir dann auch assoziiert, diese ganze New Work-Bewegung. Ich will in selbstorganisierte Teams irgendwie rein. Ich muss mich ja irgendwie so erfahren können. Ich will selber mitgestalten dürfen und nicht nur die Ansage befolgen. Und das ist ja das, was wir an ganz vielen Stellen in Unternehmen ja dann doch erleben. Ne? Stellen werden besetzt. Menschen sollen funktionieren, bestimmte Funktionen erfüllen auf bestimmten Positionen. Und wie soll ich das auch anders machen und mich erfahren, wenn ich halt in so einem Kontext, darf ich das mal alte Wirtschaft nennen oder so, traditionelle, weiß ich nicht, Taylorismus, wenn ich mit
Konventionelle,
genau, danke. Wenn ich darin groß geworden bin oder sozialisiert bin, dann ist es ja etwas, das habe ich mir oder das wurde mir ja dann auch irgendwie antrainiert. Wir haben das gemeinsam trainiert, so. Und so verstehe ich euch gerade mit als, ne, als Studierender, du bist noch nicht im Arbeitsleben drin und erfährst erstmal oder erlebst eine Möglichkeit, das miteinander anders zu erfahren. Was ich dann ja, egal in welcher Form ich nachher unterwegs bin, reintragen kann und erleben kann, was mindestens hoffentlich zu mehr Selbstorganisation, mehr Eigenverantwortung führt, einem besseren Miteinander, im besten Fall, ne, getragen durch einen Sinn, was jemand gerade eben meinte, dass da etwas bei rumkommt, was auch inhaltlich trägt, aber was auch sozial trägt.
Im schlimmsten Fall zur Überforderung mit der Situation, die da ist, weil sie nicht so ist, wie ich sie an der Uni erlebt habe. Das ist, weiß nicht, wie ihr darauf blickt, aber das wäre ja auch so ein Punkt, wo ich denke, naja gut, dann fällt es mir besonders schwer, in ein Unternehmen reinzugehen, was, sag mal, konventioneller strukturiert ist, weil das total dem widerspricht, was ich jetzt, sag mal, vielleicht im Studium viel erlebt habe.
Das greift jetzt auch so ein bisschen an den Bubble an, ne? Das ist die grüne Wiese, die ihr schon genannt habt. Und da würde ich gerne was sagen. Studium soll ja auch ein bisschen Freiraum sein, ne? Also Studium ist ja kein Training auf einen Job. Das Motto Wirtschaft neu denken ist wichtig. Auch einfach, dass wir Leute motivieren, in die Wirtschaft zu gehen, die sich vielleicht erstmal gar nicht dort sehen. Ne? Also wirklich diesen Gestaltungsfreiraum Wirtschaft zu eröffnen. Und viele Ideen, die wir haben, sind gar nicht so neu. Ja, also klar ist Beuys wichtig, ne? Auch schon wieder fast 80 Jahre alt. Klar sind Genossenschaften wichtig, noch viel älter. Uns geht es eher darum, so bestimmte Monokulturen zu vermeiden. Ja? Monokulturen, in denen nur ein was gedacht, ein was gemacht, ein Ziel akzeptiert wird. Uns geht es gar nicht darum zu sagen, richtig und falsch, sondern das Spektrum zu eröffnen. Und in dem Sinn sind wir eben nicht Bubble. Ja? Wir stellen einfach mehr an Kompetenz zur Verfügung. Und wir wissen das. Wir wissen, dass manche Studierende nach in Unternehmen gehen. Und klar, dann kommt so ein bisschen dieses, ich kann hier gar nicht so schnell so viel verändern, wie ich vielleicht dachte. Aber das ist ja genau die Praxisnähe, die wir wollen. Ja? Und wie haben wir dann an dem Punkt so Leute so gestärkt und ausgebildet, dass sie trotzdem in Richtung Veränderung arbeiten. Und ich glaube, daran leidet die Wirtschaft ja wirklich stark, ne? Diese Starre, die dann immer sehr schnell eintritt. Das heißt, wir brauchen Leute mit einer wirklich hohen sozialen Intelligenz, zu sagen, okay, ich kann zwar nicht gleich machen, was ich will, aber ich bleibe trotzdem an meinem Ziel dran und ich werde Formen finden, um Veränderungen stattfinden zu lassen. Wie klein und wie groß die ist, ist auch erstmal egal. Aber wir bereiten Leute nicht auf ein Leben auf dem Mars vor, wo Sachen ganz anders gehen. Und die meisten Studierenden arbeiten ja in Unternehmen. Ja? Die haben ja Praxispartner, die wissen ja, wie es aussieht. Und trotzdem geht es um die Möglichkeit der Veränderung im Bestehenden.
Welche Rolle spielt, also es sind ganz viele soziale Kompetenzen und gestalterische, die wir gerade so besprochen haben, welche Rolle spielen die Aspekte von Nachhaltigkeit? Diversität hast du gerade schon so ein bisschen genannt.
Also organisatorische Formen sind ein großes Thema. Na, Torben auch schon gerade angesprochen, wie organisiere ich Firmen, wie organisiere ich Teams, wie organisiere ich Eigentum? Ne? Ist das eine Genossenschaft oder GmbH? Da irgendwie ein breites Skillset zu haben, zu wissen, okay, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und Nachhaltigkeit, beziehungsweise wir benutzen lieber den Begriff des regenerativen Wirtschaften. Also was in den einzelnen operativen Prozessen kann ich machen, um Wirtschaft umzugestalten? Das ist zum Teil auch wirklich technisches Wissen. Ja? Wie sieht eine nachhaltige Wertschöpfungskette aus? Wie sieht eine nachhaltige Mobilitätsstrategie für ein Unternehmen aus? Wie sieht ein nachhaltiges Unternehmen strategisch aus? Da gibt es natürlich Fächer, Inhalt, Beispiele, die das greifbar machen.
Hier in den Notizen, die ihr vorher gemacht habt, taucht auf einmal das Wort Postwachstumswirtschaft oder Ökonomie auf. Ist das auch nur eine Variante unter vielen?
Sagen wir mal so, ne, es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Ne, gibt ja diesen bekannten Spruch. Also ne, es ist ja einfacher, das Bild vor Augen zu haben, wie die Welt untergeht, als ein Bild von einer neuen Wirtschaft im Kopf zu haben. Und um dieses neue Bild auch Praxis werden lassen zu können, müssen wir mit anderen Modellen arbeiten. Ja? Also die Wachstumskurve, das endlose Wachstum ist an die Grenzen gekommen. Wir denken über Donuts nach, wir benutzen Postwachstum. Das sind für uns wichtige Frameworks, Theorien, an denen sich neue Konzepte ableiten lassen. Ne? Wie sieht eine Postwachstumsökonomie aus? Was bedeutet das? Ist ja möglich, machen ja auch genug. Ne? Wie kann man das übertragen? Wie kann ich es für mich selber in Firmen später mitnehmen? Das heißt, es sind total wichtige theoretische, aber auch praktische Gedanken und Frameworks, klar.
Das klingt total spannend. Das klingt ja nach wie ein Tool, wie ein Framework, an dem ich mich ja nicht abarbeite, aber die ich mitnutze oder mich nicht nur inspirieren lasse, aber mich auch drauf vielleicht auch mal dagegen zu denken oder weiterzudenken, damit zu arbeiten, eigentlich zu gestalten.
Ich meine, vielleicht ist das ein ganz schöner Moment, jetzt auf die Commons und die Genossenschaften ein bisschen zu kommen.
Bitte.
Weil es auch ein sehr schöner Moment war, in der Lehre Kunst und Wirtschaft in direkte Verbindung zu bringen. Und ich benutze gern Kunst, sagen wir auch international wichtige Kunst, um zu sagen, guckt, in der Kunst werden schon mal andere Wirtschaftsmodelle ausprobiert. Und wir haben da als Beispiel benutzt die Lumpung Documenta 15 in Kassel. Ja, die ja stark unter den Vorwürfen des Antisemitismus stand, die aber als organisatorisches Prinzip das Prinzip des Lumbung eingesetzt hat. Und Lumbung ist ein indonesischer Begriff, steht für gemeinsam verwaltete Reisscheune. Ja, im Deutschen würde man es vielleicht Almende sagen oder den zeitgenössischeren Begriff Gemeinschaften benutzen. Also die haben als wirtschaftliches, organisatorisches Prinzip für eines der größten Kunstevents weltweit, ne? Wichtigstes und größtes Kunstevent weltweit, ein anderes wirtschaftliches Prinzip benutzt. Das ist ein Experiment auf mal einen echt großen Maßstab. Ja? Das ist so wie Davos organisiert sich jetzt mal als ländliche Kommune. Und drum haben wir uns das angeguckt und gesehen, okay, in der Kunst wird mit wirtschaftlichen Prinzipien organisiert und agiert, die uns auch in der Wirtschaft interessieren. Ja, das Commoning, das Gemeinschaften und so weiter. Und dann gucken wir uns das natürlich als beides an, ne? Als künstlerische Praxis. Warum ist das Kunst? Warum will das überhaupt noch Kunst sein? Und was sagt uns aber über, man kann Modelle, Systeme verändern durch andere Wirtschaftspraxen? Und aus dieser Beobachtung heraus, ne, dann ist die Lehre auch oft geleitet vom studentischen Interesse, wenn Comments, wenn Allmende interessant sind, dann guckt man da einen Tick tiefer. Und Torben, da kann man dann eben auch zu den Commenting als die Patterns des Commentings. Also was ist die aktuelle Commons-Forschung? Was sind so aktuelle Theorien, aber auch Diskurse in der Commons-Bewegung, die ganz viel mit aktuelle Wirtschaft verändern zu tun haben? Und da hast du ja dann, ne, einen Vergleich langsam gemacht zu Commons, gemeinschaftlich basiertes Wirtschaften, zu Genossenschaften. Das war jetzt ein bisschen lang, Entschuldigung. Aber ich wollte sagen, es gibt ganz, ganz konkrete Zusammenhänge und wieder der Aspekt des Freiraums. Ne? Wir trauen uns, was anderes zu machen, als wirtschaftliche und kulturelle Praxis.
Ich glaube, was helfen würde, wir gerade einmal, wenn wir die ein, zwei Begriffe dann nochmal konkreter definieren. Also was versteht man genau unter Commons? Was ist denn jetzt genau eine Genossenschaft und so?
Genau, Commons, ne? Also es gibt ja diesen globalen englischen Begriff. Ich habe schon darauf hingewiesen, der deutsche Begriff, der historische Begriff ist der Allmende. Also des gemeinsam verwalteten, gemeinsam organisierten und gemeinsam benutzten Ressource. Das war in der Vergangenheit oft auf natürliche Ressourcen bezogen. Also das gemeinsame Feld, auf dem er Kühe hatte, oder der gemeinsame Wald, den er für die Forstwirtschaft benutzt hat. Aber der Begriff des Commons oder der Allmende ist natürlich mittlerweile viel größer, aber bezieht sich immer auf das selbstverwaltete, nicht für den Markt ausgerichtete Wirtschaften. Eines der größten Commons, die wir alle kennen und uns nicht wegdenken können, ist Wikipedia. Ja, ein Creative Commons, der sich selber verwaltet und nicht marktwirtschaftlich ausgerichtet ist. Also das sind Commons, und Commons sind aktuell und funktionieren. Und Genossenschaften, Torben, da bist du der Spezialist.
Genau, Genossenschaften ist natürlich ein sehr altes Unternehmensform, ist so aus dem Prinzip entstanden, so einer schafft nicht so viel, wie wenn wir es gemeinsam schaffen oder uns gemeinsam zusammentun. Also eigentlich gemeinsam sich ein bestimmtes Ziel setzen und dann zu sagen, wir haben eine Unternehmensform, die hat sozusagen in sich einen Gesellschaftsvertrag und darin ist festgesetzt, was das gemeinsame Ziel ist. Das kann jetzt zum Beispiel die Versorgung von landwirtschaftlichen Gütern sein, ne? Also es gibt landwirtschaftliche Genossenschaften, da ist es sehr üblich, oder Baugenossenschaften, wir wollen irgendwie günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen. Also das ist so der gemeinsame Zweck, und dann tun sich Menschen zusammen, also die sozusagen, die dann Mitglied sind in dieser Genossenschaft als Rechtsform, und haben jeweils die Möglichkeit, als Mitglieder diese Genossenschaft mitzugestalten in ihren Entscheidungen. Und das ist natürlich erstmal unüblich im Vergleich zu anderen Rechtsformen, wo wir zum Beispiel in der GmbH oder auch Aktiengesellschaft, wo wir ja in dem Sinn in Anführungsstrichen auch Teilhaber oder Mitglieder haben, also in dem Fall die Shareholder zum Beispiel in Aktiengesellschaften, die aber andere Ziele verfolgen, also meistens Gewinn, maximierende Ziele für den eigenen Gewinn, und in der Genossenschaft eben das Ziel, den Wert, den Zweck der Genossenschaft, also zum Beispiel günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Da wird einfach das Geld immer dafür genutzt, um dieses Ziel zu verfolgen. Und das ist einfach sozusagen in der Genossenschaft an sich als Rechtsform schon wieder mehr verankert. Und das ist sozusagen erstmal ein gutes Ziel. Also das hat auch lange wunderbar funktioniert. Jetzt heute stellt sich tatsächlich dann eben die Frage, und da habe ich mich dann mit befasst, mehr in der Bachelorarbeit, wie sieht denn das eigentlich im Konkreten heute in Genossenschaften aus? Also funktioniert das denn, diese Mission, die man sich da gesetzt hat, zum Beispiel günstigen Wohnraum zu gewährleisten oder andere Ziele, die sich Genossenschaften setzen, funktioniert das überhaupt? Und wie ist das mit dieser Einbindung der Mitglieder in Entscheidungsprozesse? Also beteiligt man die? Sind die überhaupt fähig, Entscheidungen gemeinsam zu treffen? Und da zeigt sich eben sehr häufig so, es funktioniert in Genossenschaften oft nicht so gut, wie man sich das wünscht. Und da war dann die Frage für mich, okay, wie gibt es irgendwo Ansätze, die das fördern? Also wo man zum Beispiel gemeinschaftsgetragene Entscheidungen, wo man die lernen kann, oder gibt es Ansätze, durch die man lernen kann? Und da kam dann wiederum das Commons, was jetzt Katrin vorher erklärt hat, ins Spiel, als sozusagen eine Entwicklung heute, die mehr auf dieses Gemeinschaftsgetragene und diese ganzen sozialen Fähigkeiten, die man dann braucht, um gemeinsame Prozesse zu gestalten. Das geht viel stärker in diese Richtung, wo wirklich diese Skills gelernt werden, wo es nicht um eine Rechtsform geht, wie bei den Genossenschaften, sondern mehr um das, um die soziale Interaktion und all den Herausforderungen, die damit verbunden sind. Unterschiedliche Ansichten, ich will in die Richtung, ich will aber in die andere Richtung. Okay, du hast weniger zu sagen, ich entscheide jetzt einfach mal. So, und das ist sozusagen im Commons und Commoning als Ausrichtung, die es da oder Entwicklung oder Ansatz, den es da jetzt gibt, versucht man da eben neue Wege zu gehen. Und die habe ich untersucht und das fand ich total spannend.
Kann ich erstmal gut nachvollziehen. Mir fiel gerade auf, ich bin ja auch Mitglied, glaube ich, mindestens in 3 Genossenschaften.
Ja, ja.
Ne? So, das passiert so aus Versehen vielleicht irgendwann. Nee, passiert nicht, weil Mitglied in der Genossenschaft muss man ja schon bewusst werden. Ne? Ich habe ja da auch Genossenschaftsanteile mit erworben, aber in die Entscheidungsprozesse bin ich dann doch eher nur so fragmentarisch, rudimentär, sagen wir mal, gar nicht eingeweiht. Ne? Ich darf vielleicht noch irgendwo wählen, dann wähle ich Menschen, die ich nie gesehen habe, ne? Und wähle das halt aus an, also es kommt sehr schnell an Grenzen, wollte nur sagen. Ne? Das fühlt sich schon an als eine Gemeinschaft. Ich merke auch, der Sinn und Zweck wird hier ganz anders halt verfolgt. Der steht ganz anders eben im Mittelpunkt, aber Partizipation kann ich jetzt da eher wenig bis kaum erleben. Und wenn wir nochmal in die Comments gucken, ne, so, da, ich bin mal vor einer ganzen Weile eben hier auf Elena Oström gestoßen, ne, die hat ja auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen eben da für ihre Arbeit und die hat ja über Allmende sehr, sehr, sehr krass geforscht und eben nachgewiesen, dass das an verschiedenen Stellen auf dem Planeten auch praktiziert wird und eben funktioniert. Ja. Aber so wie ich es verstanden hatte, war ein Prinzip, warum funktioniert denn das überhaupt manchmal? Ne? Weil Weltmeere oder so, da merken wir ja gerade, wie hart wir ringen um vielleicht Gemeinschaftsgut. Und so wie es ich mitgenommen hatte, war immer, es braucht etwas Lokales. Es braucht irgendwie eine lokale Abgrenzung. Ne? So wie um einen See, wenn Fischer sich, und das war ein Beispiel, einen See in der Türkei, wie die sich organisieren, sodass die Fangplätze gemeinschaftlich verwaltet werden und jeder die Chance bekommt, auch mal an einem guten Fangplatz zu sein. Dann Rotationsprinzipien. Also selbst organisiert haben sie sich Regeln geschaffen, aber es war auch ein abgestecktes Territorium, um das man sich dann kümmerte.
Genau, ich meine, super, ne? Also macht nochmal einen Podcast zu den Commons, weil Oström natürlich super wichtig, die erste Frau, die auch den Nobelpreis in der Wirtschaft bekommen hat. Das ist natürlich eine Forschung, die sich auch total entwickelt hat in den letzten 30 Jahren. Ne? Würde ich jetzt gerne mal auf Silke Helfrich und David Boyle verweisen, die an der aktuellen Commons-Forschung konkrete, praktische Fragen beantworten. Aber was ich gerade sagen wollte, Thomas, was spannend ist, wir kennen ja diese ganzen anderen Systeme. Ne? Wir sind alle irgendwie wahrscheinlich in Genossenschaften, irgendwie in Vereinen und wirtschaften auch außerhalb der rein betriebswirtschaftlichen Logik meistens. Und diese anderen Formen des Wirtschaftens für unsere Studierenden als Möglichkeiten zu erschließen, ist eben wichtig. Ne? Also diese Monokultur zu vermeiden, dass wir denken, okay, alles wird GmbH und ne, profitorientiert. Wir müssen wirtschaftlich denken, die Commons funktionieren auch nur mit Regeln. Das war ja Alströms Verdienst, ja, zu sagen, das ist nicht, wir organisieren uns irgendwie und hoffen mal drauf, dass alle freundlich sind. Nö, die haben Regeln, ja, aber die haben eben keine marktwirtschaftlichen Regeln, die haben Regeln des Selbstorganisierens. Und das sind Fragen, die wirklich wieder wichtig werden in der aktuellen, sag mal, Wirtschaftskrise, aber auch gesellschaftlichen Krise. Und da geht es nicht um Romantisieren von damals war alles schön und wir haben uns alle den guten Angelplatz mal zugestanden, sondern es geht um andere Möglichkeiten, uns zu organisieren, in denen auch die Natur und ökologische Ressourcen eine andere Rolle spielen, nämlich die Rolle, ne, der Mutter Erde, die wir schon erhalten müssen, wenn wir uns selber halten wollen.
Ihr habt von verschiedenen Partnern, Torben, du warst das, glaube ich, von verschiedenen Partnern. Ihr seid ja tatsächlich tief vernetzt, zumindest eurer Webseite, wenn man das so sehen kann. Wie viele, ja, da sind wir eben auch bei Banken, also sind auch Genossenschaften dabei. GLS habe ich als ein Beispiel halt hier gesehen, da weiß ich es zumindest. Ihr habt einige Unternehmen dabei in Partnerschaft, die auch gemeinwohlorientiert sind. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal ein kurzes Wort sagen. Was wird da gerade ausprobiert bei der GWÖ, glaube ich, heißt das?
Nee, GWÖ, das ist ein Zertifikat. Ne? Das ist ein bestimmtes Zertifikat, um dich auch als Firma nachhaltig auszuweisen. Aber vielleicht mal zur Spannbreite der Firmen, die bei uns sind. Die haben eben diese volle Spannbreite, ne? Von Community-Supported Business zu Genossenschaften. da geht es eben ganz stark darum zu sehen und auch zu erfahren, es ist in der Praxis möglich. Ne? Also anderes wirtschaftliches Denken ist möglich.
Genau, also diese Praxisunternehmen, das ist natürlich eine spannende Frage. Wenn man an der Alanis anfängt zu studieren im Bereich Wirtschaft, hat man mehrere Möglichkeiten. Man kann sagen, ich studiere sozusagen dual im Prinzip. Also ich bin einfach im Semester, unterm Semester mache ich die Vorlesungen und Seminare und in den Semesterferien bin ich 2,5 Monate in einem Unternehmen tätig. Und das zieht sich so durchs Studium. Das ist so der erste Wirtschaftsstudiengang, also Wirtschaft neu denken, den es jetzt schon seit fast 20 Jahren eben gibt. Und das sind diese Praxispartner. Und das ist total toll, weil man dadurch natürlich nach jedem theoretischen Semester in die Praxis geht und sagt, okay, ich habe das Unternehmen und ich lerne das Unternehmen kennen. Und man versucht, also die Praxisunternehmen sind schon so ausgewählt, dass die zu der Ausrichtung der Hochschule passen, also in dem Sinne, dass sie auch neue Wege ausprobieren. Die meisten Unternehmen haben einen dezidiert auch nachhaltigkeitsbezogenen Fokus. Viele auch eben diesen, sagen, was über Nachhaltigkeit hinausgeht, auch regenerativen Fokus. Da gibt es, da kann man sich zum Beispiel Alnatura anschauen, da kann man sich Völkel anschauen, die Praxispartner sind, also die sozusagen versuchen, regenerativ die Ressourcen der Erde wieder aufzubauen, aufzufüllen in ihren, also letztendlich als Ziel ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten. Also genau, nicht nur irgendwie den Status quo zu erhalten, so, sondern wieder aufzufüllen, zu heilen. Und diese Praxisunternehmen, ich weiß gar nicht, wie viele es da gibt, die wachsen auch, also kommen jedes Jahr wieder welche dazu. Das sind bestimmt jetzt schon 40, 50, aber will ich mich jetzt auch keine Zahl festlegen. Aber da kann man dann auswählen, so, ich bin Student, okay, ich habe Lust, das Unternehmen kennenzulernen und begleitet mich das ganze Studium. Und das ist diese enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis. Und natürlich kommt man dann, so wie Katrin vorhin auch schon gesagt hat, so, man kommt dann ins Unternehmen und hat diesen wunderbaren Theorie-Input und wie kann man Dinge anders machen. Und dann hast du die unternehmerische Realität und da siehst du natürlich, man kann da irgendwie erstmal an kleinen Stellen anfangen, so. Ich selber habe mich dann entschieden, nicht mit einem Praxispartner zu studieren. Also ich hatte einen Studiengang damals gewählt, wo das in dem Sinne noch nicht vorgesehen war und habe dann mir immer einzelne andere Unternehmen in den Semesterferien gesucht, was auch spannend war. Dann habe ich verschiedene Unternehmen kennengelernt. War auch total spannend.
Können wir da vielleicht einmal kurz reingehen, weil mich würde jetzt interessieren, ne? Also genau zwischen, sag mal, der Theorie, die man an der Uni oder, ne, an der Hochschule dann mitbekommen hat und dem, was du jetzt persönlich in der Praxis erfahren hast. Was waren so die Punkte, wo du merktest, okay, da bricht das ein bisschen auseinander oder hier ist es, das sind so die Hürden, die es zu überwinden gilt in der Praxis. Also was ist dir da begegnet?
Also ich habe zum Beispiel bei einem, das war mein erstes Praktikum, bei einem Unternehmen am Bodensee gearbeitet, wo es darum ging, ein nachhaltiges Tagungszentrum aufzubauen. Oder ein Tagungszentrum, ja genau, was so in Richtung Nachhaltigkeit sich ausrichtet, allein schon von der Art, wie sie bauen, also von der Bausubstanz, von der Renovierung, aber auch von den Angeboten später. Und da habe ich gesagt, okay, ich hätte Lust, einen Campingplatz einzurichten. Einfach einen Campingplatz, der auch auf Nachhaltigkeit achtet, also zum Beispiel die ganze Wassernutzung auf dem Campingplatz, wie können wir die nachhaltig gestalten mit zum Beispiel so einer Aufbereitung von dem Wasser mit so einer eigenen Kläranlage, die wir dann da hinbauen und so. Und dann habe ich das so als Ideen da reingebracht und dann kam man relativ schnell dahin, dass man gesagt hat, okay, da gibt es ganz viele unterschiedliche Interessen. Da gibt es einmal das Interesse also von mir als jemand, der irgendwie Nachhaltigkeit wichtig findet, so, und da musste ich mir ein Konzept überlegen, so, dann waren die Kosten, die musste das Unternehmen ja tragen, das ist natürlich erstmal teurer, so eine eigene Kläranlage dahin zu bauen, dann gab es irgendwie den Gemeinderat, der hat gesagt, okay, wir haben hier Grünflächen und man kann auch nicht einfach einen Zeltplatz so eröffnen, auch wenn der Grund und Boden einem selber gehört, ne? Man muss sozusagen von der Gemeinde, die muss man einladen, denen muss man das Konzept erklären, dann müssen die das abnehmen, die haben dann verschiedene Sachen, dann gibt es das Landwirtschaftsamt oder das, ich weiß gar nicht, ob es Landwirtschaft oder, also wieso das Amt, was für die Grünflächen in Deutschland zuständig ist, ich weiß gerade nicht genau den Namen, Also die muss man auch mit einbeziehen. Die sagen auch, okay, dann gibt es da Regeln und da muss man drauf achten. Also da gab es dann sozusagen total viele Interessen. Das, was man ja so aus der Betriebswirtschaftslehre mit den verschiedenen Stakeholdern kennt, die verschiedene Interessen haben. Und da muss man das irgendwie in Ausgleich und so bringen, ne? Und man kommt da irgendwie mit einem Ideal hin und ich habe da eine tolle Idee und ich habe da was im Studium gelernt in Richtung Nachhaltigkeit. Und wir müssen das Wasser schützen und die Biodiversität fördern und schützen und so. Und dann kommt so die Realität, wo man dann neue Wege gehen muss. Und am Ende war es ein Campingplatz, der relativ simpel, erstmal ohne diese ursprüngliche Idee der Kläranlage oder dieser eigenen Kläranlage dann funktionieren musste, wo man dann neue Lösungen gefunden hat, die auch spannend waren. Aber genau, das ist so als ein konkretes Beispiel, wo Nachhaltigkeit versus so müssen wir irgendwie die verschiedenen Interessen irgendwie ausbalancieren und die auch alle berechtigt waren, also auch aus Nachhaltigkeitsgründen teilweise berechtigt waren, ne? Wo dann die Frage war, okay, dann wird hier irgendwie Fläche genutzt, die jetzt vorher eine schöne Wiese war und jetzt ist es irgendwie was anderes. Also ganz spannende Fragen.
Zur Partnerschaft, so wie ich es jetzt verstanden habe, das klingt jetzt so ganz viel nach Praktikum, ne? Also dass so eine Verzahnung ist. Als Partnerunternehmen stelle ich Studierenden die Möglichkeit, mich kennenzulernen, aktiv mitzuarbeiten, das eben so mit zu überprüfen. Geht die Partnerschaft noch irgendwie so darüber hinaus oder denken Partner auch daran, vielleicht Absolventen übernehmen zu können in ihr Unternehmen? Ist das ein Thema für die dann auch oder gibt es dann noch mehr Möglichkeiten, als Partner bei euch aktiv zu werden im Universitätsbetrieb?
Also zu der ersten Frage, klar, im momentanen Arbeitsmarkt ist das Interesse groß, gute Menschen zu halten. Ist nicht verpflichtend bei uns, nur es ist offen. Ich würde sagen, wir arbeiten ja auch mit Firmen zusammen, die relativ gut verstehen, wie sich die nächste Generation im Arbeitsmarkt, wie das ganz dynamisch und anders wird, als es vielleicht noch vor 10 Jahren war. Also da ist weniger, die arbeiten sehr viel weniger mit dem Gefühl der Angst, dass sie Leute verlieren, sondern eher mit dem Konzept, dass es auch gut ist, woanders nochmal hinzugehen und alle sind wieder willkommen. Ja, also da ist auch ein tatsächlicher Kulturwandel, würde ich mal sagen, in den Personalabteilungen, dass es völlig klar ist, ne, dass wenn jemand weggehen möchte, nicht weil man selber schlecht ist, sondern weil es vielleicht noch was anderes für die Person gibt. Ne? Also das wollte ich nur mal so generell sagen, das ist wirklich eine Verschiebung. Unternehmen in der Regel sind bei uns Praxispartner, die bringen sich aber auch in inhaltliche, zum Teil Forschungsthemen ein. Ja? Also zum Teil im Unterricht, dass Personen aus den Unternehmen bei uns in praktischen Seminaren unterrichten. Wir aber auch andere Forschungsthemen haben, wie zum Beispiel Susanne Blatzijewski, wo es um Green Teams, um bottom-up organisierte Nachhaltigkeitsteams in Unternehmen gibt. Das steht dann auch immer allen Unternehmen offen als Forschungsfrage, sich da anzudocken, wenn Interesse besteht.
Also auch hier, also nicht nur eben so eine formale Durchdringung, auch eine inhaltliche Durchdringung, ne, ein Austausch mit euch. Ich glaube, das ist ja überhaupt für mich gerade schon so ein bisschen die Quintessenz. Also was sich immer wieder spiegelt gerade, nicht in diesen Polen, Gegensatzpolen zu denken, sondern immer genau diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion bespielbar zu machen. Also das sagen Gestaltungsraum zu sehen und zu sagen, da ist so viel möglich und drin und dafür braucht es diesen Austausch und diese Offenheit und die Fähigkeit, damit eben umzugehen.
Genau, und also ich sage ja gerne, ich bin vor allem in der Stelle, weil ich einfach auch gern lerne. Ja? Also ich glaube, wir haben schon einen starken Peer-to-Peer-Approach. Das heißt jetzt nicht, dass ich nichts weiß, sondern das heißt, dass das Wissen an ganz vielen Stellen stattfindet und wir an der Alanus schon eine große Offenheit dafür pflegen, das auch immer wieder zu erkennen. Ne? Wo wissen unsere Studierenden mehr oder wo spüren wir, sind wir schon viel sensibilisierter als zum Beispiel wir in einer anderen Generation? Wo wissen die Praxisunternehmen, was für uns in der Lehre wichtig ist? Das heißt, wir haben schon eine hohe Kultur des Zuhörens und Reagierens, wo wir dann aber letztendlich natürlich auf unsere Kompetenzen und Spezialthemen zurückgreifen, um beizutragen. Aber dieses Peer-to-Peer-Lernen, Umlernen, Verlernen, Neulernen, immer in der Absicht, eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen, ist schon stark gelebte Kultur.
Macht total Sinn für mich, so von eurer Denke her, nicht zu sagen, wir haben die Vision gepachtet, wir wissen, wie Wirtschaft neu denken und wie die Zukunft zu gehen hat, sondern das auch als multiple Zukünfte zu verstehen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie das geht. Und lasst uns eher gemeinschaftlich neugierig miteinander drauf zugehen und das rausfinden und erfahren, auch bildend, ne? Auch mit den Händen oder durch Künste, Schauspiel, also alles nutzen eigentlich, was uns Menschen an schöpferischen Fähigkeiten gegeben wurde, um einen Weg zu gehen, ja, den ja noch gar keiner gegangen ist, der ist ja noch gar nicht da, ne? Sondern eigentlich bereitet ihr uns alle oder eure Studierenden mit darauf vor, auch die Unternehmen, ja, viele Kompetenzen zu erwerben, um überhaupt so einen Weg gehen zu können. Um sich zu bewegen und nicht nur zu verharren in dem, was wir bisher immer schon so machen gerade.
Ja, danke für diese sehr schöne Zusammenfassung, Thomas. Es geht nicht nur ums Neue, es geht eben um dieses Diverse, um dieses Multiple. Und viel von dem gibt es ja schon. Ne? Das ist vielleicht nur marginalisiert oder wir haben es eine Zeit lang nicht ernst genommen oder es haben wir gar nicht als wirtschaftlich wichtig gedacht. Ne? Regenerative Landwirtschaft, total wichtig, wenn es darum geht, die Zukunft zu denken. Also darum geht es eher, diese Monokultur aufzubrechen und andere Praxen, andere Denken, die wirklich regenerativ und hilfreich sind, zuzulassen. Da geht es nicht um entweder oder, sondern sowohl als auch.
Ich wollte den Punkt auch noch gerade hervorheben mit der Monokultur vermeiden, weil das bei mir in vieler Hinsicht eine große Resonanz erzeugt. Also ne, wir kennen das ja mit der Monokultur vermeiden klassischerweise von der Landwirtschaft, wo er dann ja auch rotiert wird, damit der Boden sich auch irgendwie erholen kann, ne? Dass er nicht immer nur die gleichen Pflanzen halt eben hat und dann irgendwann unnutzbar halt eben wird. Es gibt aber auch den schönen Aspekt, ne? Also es gibt viele Organisationen, die irgendwann das Problem erstmal wahrnehmen, dass sie eine unterschiedliche Kulturen in ihrem Unternehmen entwickelt haben. Und da gibt es halt diese Tendenz zu sagen, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir hier eine möglichst einheitliche Kultur halt eben haben. Der Punkt ist, ab einer gewissen Größe ist es für ein Unternehmen sowohl schwierig als auch gar nicht mehr vorteilhaft, eine Monokultur in der Organisation zu haben, weil dadurch das Unternehmen natürlich anfällig ist gegenüber Entwicklungen außerhalb, ne, ihres Systems. Also sprich, denke halt eben in ein Schema und ich denke gar nicht mehr an anderen Faden, weil ich halt nur noch eine Kultur halt eben habe. Und gerade solche Organisationen versuchen dann ganz bewusst, Leute anzustellen oder einzuholen, das Unternehmen, die anders denken, die eine andere Kultur im Zweifel auch mitbringen, ne, weil sie halt diese Diversität halt eben brauchen, um überlebensfähig oder sagen wir in dem Fall vielleicht deswegen auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das finde ich einen schönen Aspekt, den du gerade herausgeholt hast, weil in Bezug auf unsere gesamte Wirtschaft macht das ja auch total Sinn, ne, nicht auf ein Modell oder eine, sagen wir mal, Organisationsstruktur, eine Firma, einen Ausrichtungspunkt hat zu setzen, weil, wie wir ja auch merken, hinsichtlich des Klimawandels, der Nachhaltigkeit, es ist cool, wenn wir jetzt irgendwie Mechanismen haben, die uns ermöglichen, das nicht rein Gewinn vielleicht immer zu optimieren, sondern irgendwo andere Aspekte mit einzubeziehen, die nicht dazu führen, dass wir unseren Planeten abfackeln. Also deswegen, ne, das erzeugt ganz viel Resonanz bei mir. Ich wollte ansonsten einmal noch mal ganz kurz zurückkommen zu dem Titel Wirtschaft neu denken. Ich habe so mir jetzt mehrere Dinge notiert, die ich jetzt verstehe, die ihr bei dem Aspekt Wirtschaft neu denken versucht zu beleuchten. Das ist die Frage nach Eigentum. Also wem gehört eigentlich was? Und was erzeugt das für Effekte, ne? Je nachdem, wie ich Eigentum gestalte. Damit verbunden, nicht zwingend, aber häufig doch stark, Entscheidung. Also wie treffen wir Entscheidungen in Organisationen, Firmen, Konstrukten, wie auch immer. Und eben diesen Aspekt des Zweckgebundenen, ne? Also dass ich halt die Frage stelle, wozu ist diese Organisation, dieses Unternehmen halt eben da? Ist es halt zu der wirtschaftlichen Optimierung oder hat das halt einen inhaltlichen Zweck, den ich versuche ins Zentrum zu setzen? Und das waren jetzt zumindest mal so drei Aspekte, die ich rausgehört habe, wenn ihr von Wirtschaft neu denken redet. Aber vielleicht könntet ihr das noch ergänzen oder korrigieren, falls ich es falsch verstanden habe.
Ja, vielleicht auch so. Dieser Fokus ist, das soziale Miteinander neu zu organisieren. Also da gehen sicherlich viele Unternehmen auch in die Richtung, also Richtung Mitbestimmung, Mitgestaltung, Empowerment sind so Worte, die immer wieder so aufploppen in letzter Zeit, gerade auch für die jüngere Generation, denen das ja wichtig ist. Und gleichzeitig muss man diese Kompetenzen eben auch erlernen. Man kann ja nicht einfach, man ist nicht einfach fähig, Verantwortung zu übernehmen, einfach so aus dem Nichts. Ne? Man muss das sozusagen lernen. Und das, also in bestimmten Situationen, die neu sind, entscheidungsfähig überhaupt zu sein, also spontan Entscheidungen zu treffen. So. Das so als eine soziale Kompetenz, aber eben in der Gruppe. Also nicht einfach nur, ich mache das jetzt und das ist meine Entscheidung, sondern zu schauen, passt das auch für die Gesamtdynamik der Gruppe? Nehme ich die anderen in meine Entscheidung mit? Oder ziehe ich gerade nur mein eigenes Ding durch? Also das so als Sache, die ich bei der Alanus-Hochschule zumindest stark erlebt habe, als eine Fähigkeit, vor allem in diesen künstlerischen Fächern und Bereichen.
Vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, das Wirtschaftssystem, in dem wir sind, ist ja ein menschengemachtes. Ne? Also wir dürfen nicht vergessen, ist ja kein natürlich gegebenes. Ja? Und
von Gott befohlen.
Ja, nee, wir leben ja Gott sei Dank nicht mehr in einem feudalen, sondern mittlerweile in einem kapitalistischen System. Die Systeme haben ja immer Namen und die haben Logiken und die sind ja von Menschen gemacht. Und da einfach so gucken, okay, wo sind die zentralen Punkte, die du jetzt auch gerade genannt hast, Simon? Ne? Also klar müssen Unternehmen, Organisationen wirtschaftlich funktionieren, das ist klar. Da gibt es aber verschiedene Modelle und Konzepte. Die Frage der Macht ist immer eine große und die Frage der Macht und Eigentum gehen eng zusammen. Und da auch einfach zu verstehen, das ist ja auch nicht Gott gegeben. Ja? Also da trifft ja irgendjemand eine Entscheidung. Und das muss man gar nicht immer verändern, aber zumindest zu verstehen, dass das Entscheidungen sind. Ja? Das sind menschliche Entscheidungen, wie ich Eigentum organisiere, wie ich Macht organisiere, auf welchen Zweck ich mich ausrichte. Und da kommen dann, glaube ich, diese anderen Kompetenzen, die wir mitgeben, spielen dann eine starke Rolle, zu sagen, okay, ich erkenne das als Mensch gemacht und wo habe ich jetzt Veränderungsspielraum? Und für uns einfach nur wichtig, und für mich sind die Studierenden sind echt meine Hoffnung in die Zukunft. Und von daher ist unser Anspruch immer, da sehr positiv und Studierende wachsen zu lassen, reinzugehen. Ja? Also Mensch, echt, die nächste Generation hat ganz schön was zu stemmen. Wie können wir da Hoffnung, Zuversicht, technische, wirtschaftliche, soziale Kompetenzen mitgeben, um da überhaupt noch agieren zu können, so wie du es genannt hast, Thomas, ne? nicht in Stillstand zu verfallen. Und die Lösung werden wir sowieso nicht mehr finden. Also die Lösung liegt in der Zukunft und wie gehen wir die an?
Das war total schön zusammengefasst, Katrin. Das ist ja fast schon eine Art Schlusswort gewesen heute, wo wir hier drin sind. Gerade eben nochmal beleuchtet, was meint denn das eigentlich, Wirtschaft neu denken? Vielleicht auch abschließend an euch beide so die Frage, was sind so für euch jeweils gerade die wichtigen Themen, mit denen ihr euch gerade eben aktuell oder die nächsten Monate, Jahre beschäftigt? Wo legt ihr so persönlich gerade euren Fokus drauf?
Also ich würde beruflich tatsächlich total gerne in Genossenschaften einsteigen, weil mich das Grundprinzip sehr, sehr fasziniert, dieses gemeinsame Ausrichtung zu finden und dann einen Zweck zu verfolgen und gleichzeitig aber eben diese, das, was wir durch Monokultur noch angesprochen haben jetzt, aber sozusagen auf der Ebene von, ich arbeite nicht nur in meinem eigenen Wirtschaftsbetrieb und Bereich, sondern versuche wieder mehr so in Netzwerken und Kooperationen auch zu denken. Also wenn ich etwas Neues organisieren will, irgendwie eine spannende Idee habe, eine Innovation habe, dann nicht nur alleine versuchen, die durchzukriegen, sondern um mich herum wie so ein Ökosystem aufzubauen, wo man dann eben verschiedene Akteure mit einbindet. Also ich studiere jetzt in Freiburg, da passiert das gerade ganz viel so in der nachhaltigen Ernährungswirtschaft. Total spannend, wo auch ein eigener Lehrstuhl das untersucht und da eben mit der Politik, mit den Landwirtschaftsbetrieben zusammenarbeitet, aber auch mit der Lehre, mit den Studenten, mit den Lieferanten. Also, und da merke ich, da ist irgendwie viel Zuspruch und dass man eben nicht versucht, irgendwie alleine diese ganzen großen Herausforderungen anzugehen, sondern da eben mehr in so ein gemeinsames Miteinander zu kommen. Und das ist eine große Frage, die mich beschäftigt. So, wie funktioniert das auch wieder zum Beispiel Politik, also politische Akteure mit reinzubringen. Und da würde ich gerne dann, nachdem ich dann die Masterarbeit geschrieben habe, da beruflich einsteigen in diese Fragestellungen. Und welches Unternehmen das dann konkret ist, das weiß ich selber noch nicht. Aber so, das ist so meine Grundhaltung und die Frage, die mich an der Stelle interessiert.
Das Thema, das mich, denke ich, weil ich da einfach auch noch viel lernen möchte, ist schon das Thema der Dekolonisation. Also wie kann ich aus einer bestimmten Position heraus, die eine, sagen wir mal, europäische, westliche, weibliche, der Mittelschicht ist, lernen, andere Perspektiven wahrzunehmen und denen auch mehr zuzusprechen. Also ne, weißes, westliches Denken hat sehr, sehr lange Weltgeschehen bestimmt, das heißt, erstmal wahrzunehmen Jetzt nicht im Sinne von der Schuld, sondern im Sinne von der Tatsache. Und wie kann ich auch jetzt gerade in so einer globalen Nachhaltigkeitsdebatte eine dekoloniale Perspektive, eine dekoloniale Praxis üben, die Macht und Stimme verschieben lässt. Ich weiß nicht, ob das klar war, aber das ist ein großes Thema, das interessiert auch in der Lehre total, weil es eben eine Tatsache ist, mit der wir irgendwie umgehen müssen und möchten, ne? Und aus einem Schuldgefühl rauskommen in ein Vorwärtsdenken. Von daher ist dekoloniales Denken für mich ein großes Thema für die kommenden Jahre.
Danke, Katrin. Ich würde das auch genauso mal stehen lassen, denn das ist eigentlich schon der Cliff oder könnte ein Cliffhanger sein in einem ganz anderen Podcast. Das ist nochmal, ne, ein ganz großes, wichtiges Thema sicherlich hier gerade. Für heute würde ich erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns Einblicke gegeben habt in Wirtschaft neu denken, wie wir uns das vorstellen müssen, was an der Alanus Hochschule dort passiert, wie ihr arbeitet, wie ihr da drauf schaut, wie wir uns Verzahnung von Wirtschaft und Kunst vorstellen dürfen, was die menschliche Interaktion dort irgendwie mit eben bedeutet und wie jetzt schon Verzahnung von Wirtschaft und Universität auch bei euch gelebt wird. Also ganz herzlichen Dank für all die Erkenntnisse und Einblicke.
Im Bachelor und Master.
Ah. Ja, vielen Dank euch. Es war total spannend auch der Austausch.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Folgt uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Kanälen wie Spotify oder Apple. Dann bekommt ihr jede neue Folge direkt mit. Noch besser, lasst uns gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Ideen für Themen und Gäste immer gerne per Mail an kontakt@impactive.works. Eine Podcast-Produktion der Impactive Works 2024.